Ich darf zu einem Thema reden, das ich selbst aussuchen darf. Und das gibt mir immer die Möglichkeit, über etwas zu reden, was auf meinem Herzen brennt, für die Gemeinden, aber auch für unser Land. Und ich habe das Thema die Macht des Gebets ausgesucht. Wir dürfen in einen spannenden Text eintauchen, der wahrscheinlich zu den außergewöhnlichen Texten des ganzen Alten Testaments gilt. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, 1. Mose 19. Dort findet ein Gespräch statt zwischen Gott und Abraham. Dort lesen wir Folgendes. Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, denn ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom, aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat herzu und sprach: Willst du denn Gerechten mit den Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben um der 50 Gerechten willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass die Gerechten wäre gleich der Gottlosen. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die Stadt verderben um der 5 willen? Gott sprach: Finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und Abraham fuhr fort, mit ihm zu reden und sprach: Man könnte vielleicht 40 darin finden. Gott aber sprach: Ich will nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Gott aber sprach: Finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und Abraham sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Gott antwortete: Ich will es nicht verderben um der 20 willen. Und Abraham sprach: Ach, zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Gott aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Wir beten miteinander. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir einfach dürfen jetzt in deiner Gegenwart stehen und dass du mitten unter uns bist. Der König vom Universum ist bei uns. Ich danke dir, Jesus, dass wir nicht nur die Gegenwart von dir geniessen, sondern auch von dir lernen. Und so bitte ich, dass du das Wort lebendig machst. Amen. Wer von euch hat schon einmal an einem arabischen Bazar herumgefeilscht? Gibt es ein paar? Ich mag mich noch so ein bisschen diffus erinnern, als es bei mir das erste Mal der Fall war. Ich war ein bisschen unerfahren auch in der Altstadt von Jerusalem im arabischen Viertel und hatte dann Interessen, etwas zu kaufen. Ich wusste natürlich, man muss immer sehr tief einsetzen und ich habe dann dem lieben Verkäufer meinen Preis genannt, nachdem er seinen Preis gesagt hat. Und danach hat er mich komplett verstört angeschaut und seine Kinnlade ist wirklich heruntergefallen. Weil ich offensichtlich so tief reingegangen bin, dass er das gar nicht glauben konnte. Und ich habe dann gemerkt, dass das eine ziemlich unangenehme Situation ist, für ihn und auch für mich. Gleichzeitig wusste ich auch, ich kann jetzt nicht höher gehen, das wäre ja blöd irgendwie so, weil ich muss ja auf meiner Position beharren, aber wusste, dass ich das auch irgendwie nicht kann. Und dann haben wir uns so angeschaut und ich habe gemerkt, ich muss mich jetzt aus dieser Situation so ein bisschen herausstehlen. Und so haben sich unsere Wege schweigend getrennt und dann war ich schnell wieder auf der Straße weiter unterwegs. Das war so meine erste Erfahrung, auch ein bisschen peinlich im Nachhinein. Aber spannend ist, hier geht es auch ums Feilschen in unserem Text. Nicht ums Feilschen von etwas Bezahlbarem, sondern von etwas Unbezahlbarem. Und zwar um das Leben von Menschen. Abraham feilscht hier mit Gott um die Menschenleben in Sodom und Gomorra. Nun, wie kommt es dazu? Ich nehme euch 4000 Jahre zurück von heute und ein Mann aus Mesopotamien namens Abraham hat von Gott einen Ruf erhalten, ins Land Kanaan zu ziehen, das Gott ihm schenken möchte. Und so ist Abraham losgezogen. Mit ihm zusammen ist noch sein Neffe mitgekommen, Lot. Die hatten beide sehr viel Vieh und deshalb hat das Gebiet, wo sie sich aufhielten, gar nicht so viel Vieh ausgehalten. Weshalb sie sich entschieden haben, hey, was machen wir jetzt? Lot hat gesagt, hey, ich ziehe ins schöne Jordantal, da ist es fruchtbar. Dann ist Lot nach Sodom gegangen und Abraham ist daraufhin so ins Hügelland gegangen. Bevor ich weiterfahre, möchte ich hier so den Elephant in the Room ansprechen, weil hier steht in diesem Text etwas, das ziemlich herausfordernd ist für heutige Ohren. Und zwar steht hier, dass der Gott der Bibel Menschen mit Feuer töten möchte. Und das ist schon ein bisschen herausfordernd. Vielleicht hast du auch schon den Satz gehört, ich glaube nicht an einen strafenden Gott, sondern an einen gnädigen Gott. Und dann ist doch in diesem Mindset, ich sage mal, diese Geschichte mit dem Gott der Bibel, der Leute mit Feuer auslöschen möchte, ein bisschen schwierig und hält tatsächlich auch Leute so ein bisschen davon ab, an diesen Gott zu glauben. Deshalb möchte ich fragen, ja, warum möchte Gott diese Stadt zerstören? Und wir finden die Antwort in Vers 20, ich lese es noch einmal. Und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, denn ihre Sünden sind sehr schwer. Ein großes Geschrei ist an die Ohren Gottes gekommen. Das hebräische Wort hier für Geschrei meint das Geschrei der Unterdrückten, der Opfer von Gewalt und von Missbrauch. Jetzt kommen diese Schreie von diesen misshandelten Menschen an die Ohren Gottes. Ein Gott, der dieses Schreien ignorieren würde, wäre kein gnädiger Gott. Und so haben wir hier in der Bibel einen Gott, der die Schreie nicht nur hört, sondern erhört, indem er in die Situation eingreift. Dem biblischen Gott sind die Leidenden und die Unterdrückten nicht einfach egal. Und deshalb ist es ganz wichtig, hier festzuhalten, Jahwe bestraft. Nicht, weil er nicht gnädig ist, sondern weil er gerade gnädig ist. Im Gericht hier kommt gerade Gottes Gnade mit diesen Menschen zum Ausdruck. Oder anders gesprochen, wenn du einen Gott hast, der nicht bestraft, dann hast du keinen gnädigen Gott. Bevor wir jetzt schauen, was hier passiert, das steht dann auch später, findet noch eine ganz persönliche Unterredung statt zwischen Gott und Abraham. Und spannend ist, nachdem die Engel in diese Städte ziehen, um zu schauen, wie sich es dort verhält, heißt es, wie Abraham und Gott alleine zurückbleiben. Und Abraham nimmt dann auch sein Herz in die Hand, fasst allen Mut und stellt Gott eine ziemlich herausfordernde Frage. Ab Vers 23 haben wir gelesen, willst du denn, Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Abraham hinterfragt hier die Gerechtigkeit Gottes nicht, sondern er bezieht sich vielmehr darauf. Er sagt: Gott, du bist doch ein Gott der Gerechtigkeit. Also kannst du nicht zulassen, wenn du diese Stadt richtest, dass darin vielleicht Gerechte umkommen, weil die wären ja dann gleich wie die Ungerechten. Und danach geht Abraham noch weiter, er beginnt jetzt zu feilschen. Er sagt: Gott, vielleicht gibt es 50 darin. Wenn es 50 Gerechte gibt, verschone noch die Stadt um der 50 willen. Gott lässt sich darauf ein. Und Abraham denkt sich: Okay, das ist jetzt natürlich, vielleicht sind es 5 weniger, und dann wäre es ja, wenn es 45 sind. Gott lässt sich darauf ein. Abraham denkt sich: Ja, aber vielleicht sind es 40, und dann sagt er sich: Ich bin Staub und Asche, zürne nicht, aber vielleicht sind es 40. Gott lässt sich darauf ein. Und dann denkt sich Abraham: Vielleicht sind es 30. Wiederum lässt sich Gott darauf ein. Und Abraham wieder: Herr, ich habe mich unterbunden, mit dir zu reden, vielleicht sind es 20. Und wiederum lässt sich Gott darauf ein. Und danach sagt Abraham: Und Herr, ich rede noch einmal, vielleicht sind es 10. Und Gott lässt sich wieder darauf ein. Und er sagt im Vers 32: Ich will diese Stadt nicht verderben, um der 10 willen. Und danach ist das Gespräch wie zu Ende. Ich habe mir beim Vorbereiten ziemlich viel Gedanken über dieses Gespräch gemacht, und mir ist etwas aufgefallen dabei, das ist mir vorher noch nie so aufgefallen, und das finde ich atemberaubend. Und da möchte ich euch kurz mitnehmen. Wenn wir hier anschauen, was hier genau passiert, ist das schon ziemlich ungewöhnlich, weil Abraham bittet den Gott Israels, dass er die Stadt verschont, um ein paar Gerechter willen darin. Dass er aufgrund ein paar Gerechter, die in dieser Stadt sind, die anderen verschont. Und das ist doch ziemlich außergewöhnlich. Er sagt: Gott, du bist ein Gott der Gerechtigkeit, könntest du nicht die Gerechtigkeit von ein paar so gewichten, dass sie die Sünden der anderen überdeckt? Ist das nicht ziemlich neutestamentlich, was hier passiert? Abraham überlegt sich Folgendes, und das ist ein interessanter Gedanke. Wenn die Sünde von ein paar wenigen, denken wir zum Beispiel an die ersten Menschen, uns bis heute tangieren können, das heißt, die ersten Menschen haben gesündigt und so sind wir getrennt von Gott, wenn diese Sünde die Kraft hat, auch andere sündig zu machen, könnte es dann nicht sein, dass auch die Gerechtigkeit von ein paar eine solche Macht hat, zum Ungerechte gerecht machen? Das ist doch ein interessanter Gedanke hier. Und die große Frage ist, wenn wir uns damit beschäftigen, warum hört Abraham bei 10 auf? Habt ihr euch das auch schon gefragt? Warum geht er nicht weiter? Ich meine, Abraham hat sie sagen können: Herr, noch einmal, würdest du die Stadt verschonen wegen eines Gerechten willen? Aber warum hat Abraham aufgehört? Hat er vielleicht irgendwie so die Nerven nicht mehr? Oder vielleicht hat er auch etwas anderes gemerkt. Er hat gemerkt, wenn er um diesen einen Gerechten bittet, dann wäre der eine Gerechte ja sein eigener Neffe Lot. Würde die Gerechtigkeit von Lot reichen, um die Sünden der ganzen Stadt zuzudecken? Und Abraham hat wahrscheinlich gemerkt, auch wenn Lot als gerecht genannt wird, ja, Lots Gerechtigkeit ist eine relative Gerechtigkeit. So, wie hätte jetzt Gott geantwortet, wenn Abraham gefragt hätte: Gott, würdest du die Stadt verschonen wegen einem? Ich glaube, Gott hätte folgendermaßen geantwortet: Ja, Ich würde diese Städte auch wegen einem verschonen. Aber dieser eine ist jetzt noch nicht in der Stadt. Dieser eine wird erst 2000 Jahre später in der Stadt sein. Und es wird nicht Sodom sein, sondern es wird Jerusalem sein. Und dieser eine wird so absolut gerecht sein, dass seine Gerechtigkeit ausreicht, nicht nur um eine ganze Stadt gerecht werden zu lassen, sondern letzten Endes die ganze Welt. Der Name dieses einen ist Jesus Christus. Und er ist tatsächlich 2000 Jahre nach unserer Geschichte, 2000 Jahre zurück von uns heute, auf diese Erde gekommen. Er ist am Kreuz für uns gestorben, hat unsere Sünden auf sich genommen, damit wir gerecht werden können. Und seine Gerechtigkeit ist so absolut, dass sie die Kraft hat, nicht nur eine Stadt, sondern die ganze Welt gerecht zu machen. Seit Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, muss niemand mehr verloren gehen. Die Frage ist, wie können wir das für uns annehmen? Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 21, Jesus Christus wurde für uns zur Sünde, damit wir in ihm die Gerechtigkeit haben. Kurz gesagt, wir können zu Jesus gehen, ihn im Gebet um Vergebung bitten. Unsere Sünden sind dann auf ihm, damit wir seine Gerechtigkeit bekommen. Martin Luther hat gesagt, es findet am Kreuz ein fröhlicher Tausch statt. Und hier möchte ich ein kurzes Beispiel machen, weil das manchmal ein bisschen abstrakt klingt. Stellt euch einmal vor, ihr hättet in eurem Haus so einen Kübel, wo ihr Abfall hineinwerft, was wahrscheinlich jeder von euch hat. Und er würde sich so ein bisschen stapeln. Und vielleicht kennt man das auch in einer Wege oder auch in einer Ehe. Es gibt dann den Moment, wo jemand sich erbarmen muss über den Abfall und ihn hinausnehmen muss. Man denkt sich immer, man kann noch stopfen, ist noch nicht nötig und irgendjemand muss es dann tun. Okay? Und dann tut es die Person und sie nimmt den Abfall, er trägt ihn heraus aus der Wohnung und nimmt ihn dann und wirft ihn dem Nachbar an die Tür. Und der Nachbar macht dann auf. Und er sagt, vielen Dank, weil du mir deinen Abfall gegeben hast, gebe ich dir jetzt den Schlüssel. Und er schnipst ihn dir so zu, du fängst ihn, was für ein Schlüssel? Der Schlüssel für meinen roten Ferrari in der Garage. Du denkst so, was? Übrigens, im roten Ferrari hat es noch einmal einen Schlüssel. Und es ist der Schlüssel zu meinem Penthouse am Zürichsee. Und übrigens, es ist beides geschenkt, du kannst es haben. Vielen Dank. Das wäre komplett eine absurde Situation, oder? Wir haben Jesus Christus nicht nur so etwas wie stinkender Abfall gegeben, sondern etwas, das noch viel stinkender und abscheulicher ist. Wir haben ihm unsere Sünde gegeben. Und was gibt er uns dafür? Seine Gerechtigkeit. Er überkleidet uns, gemäß Galater 3, Vers 27, mit seiner Gerechtigkeit, mit sich selbst. Und wenn wir gerecht sind, haben wir nicht ein Penthouse am Zürichsee, sondern eine Wohnung im himmlischen Jerusalem, auf goldenen Straßen, für alle Ewigkeit. Was mit Jesus geschenkt wird, lässt sich gar nicht in Worte fassen. Jetzt möchte ich zum Schluss fragen, was hat jetzt das Ganze mit uns zu tun, in dem Sinne, was können wir daraus lernen für unser eigenes Gebetsleben? Ich glaube, erstens, diese Stelle zeigt uns auf, was Gebet für eine riesengroße Macht hat. Abraham tritt hier als kleiner Mensch vor den Schöpfer des Universums, der die Welt in seiner Hand hält, und bittet ihn um etwas. Und Gott lässt sich sechsmal vom kleinen Abraham bewegen. Kurz gesagt, das Gebet von einem Menschen vermag Gott selbst zu bewegen. Was ist das für eine Macht, die in unseren Gebeten liegt? Ich glaube, dass Gott genau wie damals auf uns wartet, dass wir in den Ring steigen, in den Gebetskampf. Auch wir haben unsere Sodoms und Gomorras, oder ein bisschen einfacher ausgedrückt, auch wir haben eine Welt, die leidet. Eine Welt voller Schreie von Menschen, die an Ungerechtigkeit leiden, die unterdrückt werden, die missbraucht werden. Wir haben eine Welt, die verloren ist. Und ich glaube, Gott lädt uns auch heute ein, mit ihm in den Ring zu steigen, um Rettung für diese Städte, für diese Länder zu bewirken. Ich finde es faszinierend, wie Abraham betet. Zum einen mal sagt er zweimal, mein Herr zürne nicht. Er ist kühn, er geht an die Grenze. Und so sind auch wir eingeladen, an die Grenze zu gehen und das Vaterherz von Gott zu bestürmen, aufgrund seiner Barmherzigkeit. Was auch interessant ist, Abraham betet hier nicht für seine Familie. Er könnte ja beten, Gott, ich habe da Familie drin, beschützt die, sondern er betet für die Stadt. Er nimmt die Stadt ins Visier und bittet, Herr, rette die Städte. Und ich finde das interessant. Es geht ihm nicht hier zuerst um sich selbst, sondern es geht ihm um die Menschen, die verloren werden. Ich war vor etwa 3-4 Wochen in Indien, durfte dort so eine Woche herumreisen, auch in Gebiete gehen, wo, kann man so sagen, Apostelgeschichte geschieht. Ich habe das so noch nie erlebt, wie tatsächlich Hunderte von Menschen gerettet und geheilt werden. Und dort habe ich einen Pastor kennengelernt. Und das Lustige war, als ich mit ihm geredet habe, der hat noch nie mit einem Westler geredet überhaupt. Das war das erste Mal, dass er mit einem Westler geredet hat, so wie ich. Und dann hat er mir ein bisschen seine Geschichte erzählt und ich fand die sehr inspirierend. Deshalb möchte ich sie euch ebenfalls kurz erzählen. Der Pastor heißt Pastor Bino und wir sehen hier links, wie er aussieht. Jetzt, er hat mir erzählt, hey, ich war vor vielen Jahren nicht Christ und ich war so arm und dann habe ich begonnen zu schmuggeln. Und dann habe ich Schmuggelbusiness getan, damit ich überleben kann. Wurde ich gefasst und bin ins Gefängnis gekommen. Und dort im Gefängnis wurde ich krank und bin fast gestorben. Und danach hat mir ein Muslim erzählt, dass vielleicht Jesus Christus helfen könnte. Und dann hat er gesagt, ja, aber Jesus ist ja tot, der ist ja am Kreuz gestorben. Und dann hat der Muslim gesagt, nein, nicht. Ich glaube, der ist auferstanden, der lebt noch. Okay, der lebt noch. Dann hat er gebetet und dann wurde er geheilt und am nächsten Tag über ganz komische Zufälle einfach ist er freigelassen worden. Danach hat er sich überlegt, ja cool, was mache ich jetzt? Und da hat er begonnen so, ja, ich erzähle die Botschaft weiter, ich werde ein Pastor. Und er hat dann geheiratet und hat dann, das klingt jetzt für unsere Ohren vielleicht ein bisschen seltsam, er hat dann ein Jahr lang 8 bis 9 Stunden am Tag gebetet. Er hat sich eine Stadt ausgesucht, die möglichst kriminell ist, wo es möglichst viel Menschenhandel und Kriminalität hatte und ist mit seinem Velo für ein Jahr lang 8 Stunden am Tag um diese Stadt herumgefahren. Seine Frau hatte er auf dem Gepäckträger dabei und diese zwei, die haben ein Jahr lang für diese Stadt gebetet, gefastet, gebetet und nach einem Jahr ist er dann in eine Village hineingefahren. Und dort war ein Mädchen, das war angekettet, weil es seine Eltern angekettet hatten. Das Mädchen litt an psychischen Problemen und war deshalb sehr aggressiv. Und so ging er zu diesem Mädchen, hat im Namen Jesus Christus Heilung ausgesprochen, ist dann wieder gegangen. Als er wieder in die Village kam, kamen ganz viele Leute auf ihn zu und er hatte Angst, die bringen ihn um, weil das Mädchen wahrscheinlich gestorben ist. Aber dann wurde das Mädchen geheilt. Und dann haben sich 41 Leute auf einmal bekehrt. Da er keine offizielle Pastorenlizenz hatte, durfte er die nicht taufen, dann hat er extern einen Pastor kommen lassen, der hat dann die 41 getauft. Und er hat dann mit diesen 41 begonnen, eine Gemeinde zu gründen, oder er hat ja schon eine Gemeinde irgendwie, genau. Und das war vor 15 Jahren und in dieser Zeit sind 4000 Leute zu dieser Gemeinde gekommen. Das waren Leute aus Hindu-Background, Leute aus Muslim-Background, das ist komplett explodiert. Bis heute hat er keine große Gemeinde, sondern seine Gemeinde besteht aus 167 Hausgemeinden und er predigt am Handy am Sonntag und das wird auf andere Handys übertragen und das ist dann an einen Bluetooth-Speaker angeschlossen und so werden diese 167 Gemeinden versorgt. Er darf in der Zwischenzeit sich nicht mehr groß bewegen, weil er so verfolgt ist. Er hatte schon ein Bein, das sie ihm gebrochen haben, eine Hand haben sie ihm gebrochen. Er wurde einmal so krass zusammengeschlagen, dass die Leute meinten, er sei tot und haben ihn liegen lassen. Und er hat dann mir gesagt, dass er von einem Mann auf das Motorrad geführt wurde, heimgefahren wurde und als er sich bedanken wollte, war der Mann nicht mehr dort. Also es war ein Engel, der ihn zurückgefahren hat. Und ich kann euch sagen, dieser Mann hatte eine Passion fürs Gebet, das ich noch nie irgendwo getroffen habe. Das war die erste Person, mit der ich geredet habe überhaupt. Und er hat dann mir gesagt, hey Silas, du bist auch Pastor. Nimm deine Stadt so in Anspruch. Und dann habe ich erzählt, ja, also ich habe zuerst mal ein Dorf, das ist sehr klein, das hat nur 8000 Leute. Und er hat gesagt, was, 8000 Leute? Und ich habe dann gefragt, ja, wie viel hat denn deine Stadt? Dann hat er gesagt, 6 Millionen. 6 Millionen Leute sind in einer Stadt. Dann hat er gesagt, wie viele Leute haben dann die Schweiz? Dann habe ich gesagt, etwa 8. Ja, dann ist ja gut. Dann nimm die ganze Schweiz in Anspruch. Und das Krasse ist, der hat das ernst gemeint. Der hat das wirklich ernst gemeint. Und ich habe dann gemerkt, mir fehlt noch ganz viel Glaube. Und dann ist mir die Stelle in Psalm 2 in den Sinn gekommen, wo es heißt, bitte den Herrn, so wird er dir Völker zum Eigentum geben. Und ich habe gemerkt, das Gebet hat noch viel mehr Macht, als ich mir das selber vorstellen kann. Und ich möchte deshalb hier wirklich an euch appellieren ein bisschen, nehmt diese Macht des Gebets in Anspruch, weil sie ist da. Und vielleicht denkst du, ich bete schon, aber Amen. Nehmen wir das in Anspruch und wie können wir vielleicht noch eine Schippe drauflegen? Also zum einen glaube ich, das Gebet eines Einzelnen hat viel Macht, gemäß Jakobus. Aber wir können uns auch zusammenschließen. Und wir können auch fasten. Fasten hat so eine große Macht. Wir haben als Gemeinde kürzlich so 10 Tage gefastet. Und wir hatten dann so Gott auch ein bisschen gechallenged, hatten so ein Booklet und dort konnte man auch Leute reinschreiben, wo man wirklich dafür fastet, dass sie eine Begegnung mit Jesus haben. Ich habe dann ein paar Personen reingeschrieben und nach diesen 10 Tagen Fastenzeit hat sich eine dieser Personen bei mir gemeldet und ich habe mich natürlich gefreut und die hat gesagt, hey, ich will mich taufen lassen. In dieser Zeit hat die Person durch Beten und Fasten eine Begegnung mit Jesus Christus. Also völlig, ich sag mal so, an einem Ort, wo ich es gar nicht erwartet hätte, während dem Arbeiten und wurde einfach überführt. Das war vorher ein Atheist. Und Gott erhört die Gebete seiner Kinder. Und es ist ganz wichtig, wir spüren hier etwas von diesem Retterwillen. Er sagt zum Beispiel in Hesekiel 18, meint ihr, es würde mir Freude machen, wenn ein Gottloser sterben muss? Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und lebt. 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Das ist das Herz des Vaters. Und er möchte, dass wir wie Abraham mit ihm in den Ring steigen, um zu flehen dafür. Jetzt zum Schluss, das könnte jetzt ein bisschen Druck auslösen, was ich heute gesagt habe, weil ich weiß, wir haben alle viel zu tun und wir sind wahrscheinlich geschäftlich gefordert oder vielleicht noch im Studium und dann haben wir vielleicht noch eine Familie und eine Freundin und dann haben wir noch Hobbys und so. Und dann, jetzt kommt der Typ hier vorne und sagt, faste, bete, schließt euch zusammen und ich bin froh, wenn ich überhaupt die Gebetsstunde alle zwei Wochen oder wann sie dann ist, erreiche. Wie soll jetzt das gehen hier? Und ich könnte jetzt noch tougher predigen und sagen, werdet wie Abraham, schaut auf ihn, werdet wie ihr und so. Und das macht Druck. Und deshalb ist etwas ganz entscheidend in unserer Geschichte, was vielleicht so beim Lesen übersehen wird. Im Vers 22 heißt es, Abraham blieb stehen vor dem Herrn. Und dann heißt es, und er trat herzu und sprach. Abraham blieb stehen vor dem Herrn, kann man im Hebräischen auch umdrehen. Es ist beides möglich, Abraham blieb stehen vor dem Herrn oder auch der Herr blieb stehen vor Abraham. Hier ist eine Einladung und dann heißt es, und Abraham trat nahe herzu. Hier haben wir Nähe, hier haben wir Intimität. Dreimal in der Bibel wird Abraham als ein Freund Gottes bezeichnet. Am Anfang unserer Geschichte heißt es, haben wir nicht gelesen, aber sagt Gott, sollte ich Abraham etwas verbergen, was ich tun will? Abraham war ein Freund. Er hat als Freund gebetet. Und was ich damit sagen will, die Intensität, der Gebetskampf, kommt immer aus der Intimität. Die Intensität für den Kampf, für das Ringen, kommt aus der Intimität. Ich lade euch nicht ein und jetzt schließt euch zusammen und macht Fürbitte ganze Nächte durch, was ich aber auch sehr gut finde. Aber ich sage euch zuerst, geht in Gottes Nähe, in seine Intimität. Und was passiert, wenn wir am Vaterherz sind? Wir spüren seinen Herzschlag. Und wenn wir seinen Herzschlag zu spüren beginnen, machen wir uns langsam synchron mit seinem Herzschlag. Und dann spüren wir das Herz des Vaters über unsere Gemeinde, über unsere Region, über unsere Nachbarschaft. Und aus diesem Herzschlag, aus dieser Nähe kommt die Intensität. Und das ist für mich ein Schlüssel. Aus der Nähe verändert Gott unsere Herzen, gibt uns eine Last. Und das ist die Last, die uns ins Gebet treibt, die uns ganze Nächte durchbeten lässt. Ich frage mich manchmal, und ich challenge euch ein bisschen, ich kann dann auch wieder gehen, man sieht sich nicht mehr, das ist auch gut so. Aber was ich sagen will, ist, wir haben es verlernt, als Gemeinden zu beten. In Indien, wo sie Apostelgeschichte erleben, ist es völlig normal, dass man stundenlang betet, dass Nächte durchgebetet werden. Ich war selber in einer Gebetsnacht dort. Und wir haben so das Gefühl, Gebetsnacht ist ein bisschen extrem. Aber wenn ihr die Bibel lest, Jesus hat ganze Nächte durchgebetet. Und wir denken, ja, wenn es Jesus macht, zwar, aber wir brauchen es nicht. Wenn sogar Jesus ganze Nächte durchbetet, wie viel mehr beten wir Nächte durch? Aber noch einmal, ich lade euch ein, in diese Nähe mit dem Vater zu gehen, seinen Herzschlag zu vernehmen und auch zu spüren, was ist dran. Und dann in diesen Gebetskampf zu gehen, weil dann tragen wir die Anliegen des Vaters auf unserem Herzen. Und das ist wirklich ein Schlüssel, weil aus der Nähe zu Gott macht Gebet Freude. Ich mache seit 2,5 Jahren Gebetsnächte in Zürich, so etwa 4-5 im Jahr. Und am Anfang denkt man sich so, was mache ich die ganze Nacht jetzt so? Aber es ist das Schönste. Also ich freue mich schon wieder auf die nächste, weil es ist zuallererst die Nähe. Und die Nähe und der Herzschlag, der treibt in den Kampf. Und das ist, ich muss sagen, so mein absolutes Highlight jedes Jahr. Aber ich sage auch nicht, macht es genau so oder so oder so, sondern Jahwe bleibt stehen vor uns. Er lädt uns ein, nahe zu ihm zu kommen und dann zu spüren, was ist dran als Gemeinde, was ist dran für diese Region hier, was ist dran für Zürich, dass er euch in diesen Kampf hineintreibt. Meine Frage zum Schluss, was hindert uns an dieser Nähe zu Gott, an dieser Intimität? Und ich glaube, wir können die Hände schwer falten, weil unsere Hände ganz viele Dinge herumtragen in ihrem Leben. ganz viele Dinge, die halt sonst noch so wichtig sind, wie der Stress am Arbeitsplatz und wie das Entertainment und wie diese Gewohnheit, die ich habe. Und dann ist man so herumgerissen, jetzt muss ich auch noch beten, aber diese Dinge reißen. Ich möchte einladen, auch einfach Dinge loszulassen, die uns hindern. Satan versucht, unser Gebet zu limitieren, weil unser Gebet ihn limitiert. Und deshalb ist es so eine Macht, oder? Und da lade ich euch herzlich ein und ich möchte zum Schluss für uns beten und ich lade euch ein, aufzustehen dazu. Himmlischer Vater, ich bekenne unsere Gebetsarmut, ich bekenne meine Gebetsarmut und ich bitte dich um Vergebung, dass wir die Macht nicht in Anspruch nehmen, die du uns gegeben hast. Es steht in Jakobusbrief, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich bitte, Herr, um Vergebung für unsere Herzen, die oft so stumpf sind, so gleichgültig gegenüber der Verlorenheit, gegenüber der Schreie der Unterdrückten und der Leidenden. Ich bekenne, Herr, dass es mir leid tut. Ich bekenne die Gebetsarmut in den Gemeinden unserer Schweiz, in Europa, Herr. Wir haben verlernt, was es bedeutet zu beten, Herr. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du deinen Geist in unser Herzen gießt, ein Geist, der schreit, ein Geist, der voller Mitleid schreit für die verlorene Welt, einen Geist des Gebets gemäß Sacharja, gieß den Geist des Gebets aus über uns, über jedem Einzelnen, über diese Gemeinde, dass wir deine Last ganz neu vernehmen dürfen. Mach du uns zu Freunden, dass wir aus der Freude, aus der Intimität, aus der Nähe zu dir heraus beten und beten und beten. Ich bitte dich um den einen Wunsch, Herr, schenke Erweckung. Tu es noch einmal in Zürich und in unserem Land und gebrauche uns dafür. Amen.